Alles, was ich dann weiß, ist, dass ich kein Marxist bin.
So soll sich Karl Marx Ende der 1870er Jahre geäußert haben. Überliefert von Friedrich Engels. Dieses Zitat wird immer wieder hergenommen, um zu zeigen, dass sich Marx gegen Dogmatismus und Engstirnigkeit seiner Anhänger gewehrt habe. Aber es ist wohl einer von vielen Irrtümern über Marx, die noch immer wie ein Gespenst durch die Welt geistern.
Grenzgänger, Pioniere der deutschen Geschichte. Zwischen Verfehlung und Vermächtnis. Ein Pioneer Original.
Einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und ich begrüße Sie zur nächsten Folge dieser sehr besonderen Podcast-Reihe. Hier gehen wir auf Spurensuche. Wir wandeln auf den Pfaden der großen Denker, der Macher und der Visionäre. Menschen also, die neue Wege eingeschlagen haben, aber die dabei auch auf Abwege geraten sind. Diesmal holen wir Karl Marx zurück. Wobei, wirklich weg war er ja nie. Für Kapitalismuskritiker ist er Stichwortgeber und sein Werk dient noch immer autoritären Systemen als ideologische Grundlage. Dennis Stanhoff, der an der Dualen Hochschule in Heilbronn als Wirtschaftspolitikprofessor lehrt, spricht in seinem gleichnamigen Buch von der Renaissance des Marxismus. Josie Müller, die Wirtschaftschefin der Pioneer-Podcast-Redaktion, hat mit ihm zusammen das Erbe von Karl Marx durchforstet, mit der Absicht, ihn uns näher zu bringen.
Wir beginnen diese Reise in einem Land, das es nicht mehr gibt, in der DDR. Wir sind in Chemnitz, als es noch Karl-Marx-Stadt heißt. Es ist der 9. Oktober 1971. An diesem Tag wird eins der berühmtesten Denkmäler der deutschen Geschichte eingeweiht.
Alle Bürger der Deutschen Demokratischen Republik werden in Bild und Ton an dieser feierlichen Enthüllung des Karl-Marx-Monumentes teilhaben.
Ein wahrlich monumentaler Kopf von Marx in Bronze. 7 Meter hoch, 4 Meter breit, auf einem 5 Meter hohen Sockel.
Als Denkmal der völkerverbindenden Lehre des Marxismus ist es ein Ausdruck der engen freundschaftlichen Verbundenheit mit den Völkern der UdSSR und ihrer ruhmreichen kommunistischen Partei der Sowjetunion. Das Vermächtnis von Karl Marx wird in der Deutschen Demokratischen Republik zielstrebig fortgeführt.
Und ihm zu Ehren heißt Chemnitz damals auch schon lange Karl-Marx-Stadt. Er selbst ist zwar nie dort gewesen, aber die Stadt war vor dem Zweiten Weltkrieg eine der wichtigsten deutschen Industriestädte, ein Zentrum des Maschinenbaus und der Textilindustrie. Mit vielen einfachen Arbeitern galt es als das sächsische Manchester und passte damit ideal ins Bild einer sozialistischen Musterstadt, zu der das kaputtgebombte Chemnitz wurde.
Rund 300.000 haben sich versammelt, um der feierlichen Enthüllung des Karl-Marx-Monumentes beizuwohnen. Es sind Arbeiter aus den großen Betrieben dieses Industriezentrums, Vertreter aller Schichten der Bevölkerung, Bürger einer Stadt, die in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung einen ruhmvollen Platz einnimmt. Dieser herzliche, stürmische Beifall gilt dem ersten Sekretär des ZK der SED, Erich Honecker.
Noch ist Honecker nicht Staatsratsvorsitzender, aber dennoch bereits der mächtigste Mann, dem seine Bürger mehr oder weniger freiwillig zujubeln.
Unsere Gäste aus anderen Ländern mögen auch die Gewissheit mit nach Hause nehmen, dass der Tag kommen wird, an dem alle Völker dieser Welt das Joch der Ausbeutung abgeschüttelt haben und dass sie die Losung des Mannes verwirklicht haben, dem wir dieses Denkmal weihen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Das ist der Aufruf, mit dem Karl Marx und Friedrich Engels den Grundstein ihres Schaffens gelegt haben. Der letzte Satz ihres kleinen Buches, das groß um die Welt gehen wird. Das Kommunistische Manifest. In ihm wird die Theorie des Klassenkampfes dargelegt, der seit Jahrhunderten die Geschichte prägt. Im Kapitalismus als gegenwärtig dominante Wirtschaftsform stehen sich Bourgeoisie und Proletariat gegenüber, also die Besitzenden und die Arbeiter als Opfer der vom Staat mitgetragenen kapitalistischen Ausbeutung.
Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet. Es ist hohe Zeit, dass die Kommunisten ihre Anschauungsweise vor der ganzen Welt offen darlegen.
Auf 23 Seiten werden die Arbeiter und ihre Unterstützer zum Klassenkampf gerufen. Das Proletariat soll sich gegen die Bourgeoisie auflehnen und die kapitalistische Ordnung stürzen. Das Ziel, eine solidarische Gesellschaft, in der alle Menschen gleich sind.
Die Kommunisten erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch.
Die Erstauflage beträgt 1000 Stück. Gelesen wird sie von Mitgliedern kommunistischer Vereinigungen. Das sind vor allem Intellektuelle und die gehörten zumeist dem Bürgertum an. Erst in den 1870er Jahren verbreitet sich das kleine Büchlein mehr und mehr durch den Aufstieg der Arbeiterbewegung, den Kommunisten, Sozialisten und Sozialdemokraten im Kampf gegen ihre Unterdrückung fördern. Oktober 1989, fast auf den Tag genau 18 Jahre nach der Einweihung des Marx-Denkmals, wird in Berlin gefeiert. Erich Honecker, seine Genossen und Gäste, darunter Michail Gorbatschow und Yasser Arafat, feiern den 40. Jahrestag der DDR.
Unsere Freundin aller Welt, seien versichert, dass der Sozialismus auf deutschem Boden, in der Heimat von Marx und Engels, auf unerschütterlichen Grundlagen steht. Ich bitte Sie, mit mir das Glas zu erheben und zu trinken. Auf die internationale Solidarität und Zusammenarbeit, auf den Frieden und das Glück aller Völker, auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
Doch Ihre Bürger erheben nicht das Glas, sondern die Stimme. Während sie protestieren, singen Honecker und seine Gäste zur Musik vom Band die Internationale. Es wird ihr eigener Abgesang. Diese weltweit gesungene Hymne der Arbeiterbewegung hat Marx übrigens nie gehört. Der ursprünglich französische Text ist zwar noch zu seinen Lebzeiten entstanden, 1871 geschrieben von einem Mitglied der Pariser Kommune, dem revolutionären Pariser Stadtrat, der während des Deutsch-Französischen Kriegs spontan gebildet worden war. Doch die Melodie ist erst Ende der 1880er Jahre komponiert worden, da war Marx schon tot. Der monumentale Kopf von Marx steht immer noch und seine Ideen leben weiter. Aber warum eigentlich? Bevor unser Wirtschaftspolitikprofessor Dennis Stanow Antworten darauf liefert, drei definitorische Feinheiten: Marxismus, Sozialismus, Kommunismus.
Das ist tatsächlich wichtig bei Marx, die Begriffe richtig zu verstehen. Der Begriff Sozialismus entsteht so um 1830 und meint eigentlich Gemeinschaftlichkeit oder Solidarität als so Gegenkonzept zum Individualismus seiner Zeit. Kommunismus entsteht auch in der Zeit und meint ursprünglich nur Gemeinschaftseigentum. Später wird er von Marx und Engels dann ganz neu definiert als klassenlose, herrschaftsfreie Gesellschaft, sozusagen als Endzustand der Geschichte. Und Marxismus meint die aus den Schriften von Marx und Engels abgeleitete politische Theorie und Ideologie. Inwieweit sie tatsächlich auf diesen Schriften beruht, das ist allerdings umstritten.
Denn es gibt viele unterschiedliche Interpretationen und Weiterentwicklungen. Nicht alles, was heute in Umlauf ist, findet sich tatsächlich so im Original bei Marx. Und er selbst hat Verwirrung gestiftet. Viele seiner Texte sind fragmentarisch oder widersprüchlich. Aber nehmen wir mal das, was für den Sozialismus des Ostblocks hergenommen wurde. Denn ausgerechnet dort, wo man Marx vor über 35 Jahren ein Ende gesetzt hat, findet sich eine Quelle für seine Renaissance.
In den osteuropäischen Ländern führte die sehr schmerzhafte ökonomische und politische Transformation zu einer verzerrt positiven Erinnerung an den Sozialismus. Man nennt sich immer das Gute. Die Menschen orientieren sich ja eher an ihren wirtschaftlichen Bedingungen, ihren sozialen Bedingungen. Und die haben sich für viele Bevölkerungsschichten deutlich verschlechtert in der Transformationszeit. Und man sagt ja heute Ostalgie für die neuen Bundesländer. Das gab es natürlich in anderen osteuropäischen Ländern auch.
Eine zweite Quelle, die Marx am Leben hält, wird von linken Intellektuellen des Westens gespeist.
Dort wurde Marx eben verstärkt wiederentdeckt, als der Kapitalismus nach dem Zusammenbruch des Systemgegners eine deutliche Verschärfung erfuhr. Man kann sagen, dass der Kapitalismus etwas weniger scharf vorging, weil eben der Sozialismus als Alternative eben größere Sozialleistungen geboten hat. Sobald der Systemgegner weg war, hat sich der Kapitalismus deutlich verschärft, was sich im Abbau des Sozialstaates und auch vor wachsenden Vermögensunterschieden äußerte. Und das ist auch eine Quelle eben für die Attraktivität der sozialistischen Ideen.
Und zu dieser kapitalismuskritischen Bewegung gehören auch Teile der frühen Umweltschutz- und heutigen Klimaschutzbewegung.
Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Zukunft
haben. Ich habe jedes Mal super dolle Angst. Aber wir haben nur noch ganz wenige Jahre. Die Regierung muss jetzt endlich handeln.
Die Ursache, das sind die Menschen. Lasst uns anders sein.
Einige der Aktivisten haben Marx für ihre ökologischen Ideen wiederentdeckt, auch wenn die nicht im Zentrum seines Werkes stehen.
Marx schreibt tatsächlich etwas über die Harmonie des Menschen mit der Natur, die er wiederherstellen will. Er schreibt auch vom Pater Familias, also der Verantwortung der Menschen für ihre natürliche Umgebung. Aber wie auch in anderen Fragen bleibt Marx beim Thema Ökologie relativ vage. Er hat wohl angenommen, dass die fundamentale Umgestaltung der Gesellschaft gewissermaßen als Nebenwirkung auch die Rücksichtnahme auf die Natur beinhalten würde.
Wir hören mal, wie Marx das selbst formuliert hat. Seine Idee von den Menschen als gute Familienoberhäupter, die den nachfolgenden Generationen die Erde nicht ausgebeutet hinterlassen und mehr sogar noch, dass sie sie besser machen. Das hier steht im dritten Band des Kapitals.
Vom Standpunkt einer höheren ökonomischen Gesellschaftsformation wird das Privateigentum einzelner Individuen am Erdball ganz so abgeschmackt erscheinen wie das Privateigentum eines Menschen an einem anderen Menschen. Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre Nutznießer und haben sie als Boni Pateris Familias den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen.
Kapitalismus verhindert das nicht nur, laut Marx, sondern fördert durch seinen Wesenskern die Ausbeutung und das ganzheitlich. Mensch und Natur werden ausgebeutet, was letztlich den natürlichen Kreislauf unwiderrufbar zerstören würde. Zu den entscheidenden Faktoren gehören die Eigentumsverhältnisse. Großgrundbesitzer in der heutigen Welt wären das die Konzerne, ziehen immer mehr Menschen aus ihrer natürlichen Umgebung ab, also vom Land in die Städte, was soziale und ökologische Probleme verursacht.
Es erzeugt dadurch Bedingungen, die einen unheilbaren Riss hervorrufen in dem Zusammenhang des gesellschaftlichen und durch die Naturgesetze des Lebens vorgeschriebenen Stoffwechsels, wovon die Bodenkraft verschleudert, und diese Verschleuderung durch den Handel weit über die Grenzen des eigenen Landes hinausgetragen wird.
All das kann als Aufruf zu einer verantwortungsvollen Bewirtschaftung der Natur verstanden werden. Nur wird und wurde es das nicht in den sozialistischen Staaten. Zum Wirtschaften dort gehören Umweltsünden zum Programm. Was im Umkehrschluss allerdings nicht heißen soll, dass die Problemerfassung der kapitalismuskritischen Klimaaktivisten heute falsch wäre.
Was man verstehen kann, ist, dass sie ja zu Recht Marktwirtschaft und Umweltpolitik der letzten Jahrzehnte als Verantwortliche für die Klimakrise wahrnehmen und sich durchaus die Frage stellen können, ob diese existenzielle Krise im Rahmen der Demokratie und Marktwirtschaft überhaupt lösbar ist, gerade angesichts der Tatsache, dass die Bevölkerungsmehrheit die notwendigen Einschnitte in ihren Wohlstand, ihren Lebensstandard tatsächlich ablehnt. Man kann verstehen, dass ein Teil von ihnen im Marx sozialistische Idee eines starken Staates mit absoluter Kontrolle über die Wirtschaft und damit über die klimaschädliche Wirtschaft, also eine Ökodiktatur, durchaus als mögliche Lösung für diese Problematik sehen.
Und tatsächlich haben wir erste mehr oder weniger zaghafte Ansätze in den vergangenen Jahren ja auch schon erlebt. Wobei da Marx nun vordergründig keine Rolle gespielt hat. Doch im Kampf gegen den Klimawandel könnten seine Ansätze durchaus noch sichtbarer werden.
Wenn man darunter so staatsdirigistische Tendenzen versteht, dann sehe ich die Gefahr durchaus. Ich denke, eine Veränderung der Rahmenbedingungen der Wirtschaft und der Anreize, wie zum Beispiel die Bepreisung von CO2-Emissionen, ja, die halte ich ja für durchaus sinnvoll und auch notwendig. Aber solche Regulationsorgien wie der Green Deal der EU, die erinnern mich dann doch zu sehr an die marxistische Planwirtschaft mit ihrer nachgewiesenen Ineffizienz, auch Industriepolitik, was man fördern will, also Chipfabriken und ähnliches. Also ich bin da sehr skeptisch, weil der Staat oder auch überstaatliche Organisationen wie die EU sind jetzt keine guten Unternehmer und keine wirklichen Experten für Wirtschaftskonzepte. Da ist der Markt doch deutlich effizienter.
Stichwort Green Deal. Wir erinnern uns an 2019, an das Jahr vor Corona. Von Deutschland aus wird Druck gemacht.
Wir müssen jetzt auf diese Zeit einen Green New Deal setzen. Green New Deal ist nicht nur ein großes Investitionsprogramm, sondern ein Wirtschaftsprogramm, das den Krieg der Ökonomie gegen die Natur beendet. Deswegen Green New Deal. Die Zeit läuft uns davon.
Grüne wie Robert Habeck werden von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erhört. Auch wenn man politisch eigentlich in sehr unterschiedlichen Lagern zu Hause ist. Aber offenbar gemeinsame Interessen muss das ja nicht ausschließen.
Ein groß angelegter Plan für die biologische Vielfalt, für Landwirtschaft, Ernährung und grüne Städte. Noch haben wir nicht alle Antworten, aber das ist Europas wegweisender Moment. Etwas, das wir unseren Kindern schuldig sind, denn dieser Planet gehört uns nicht. Wir haben nur für eine gewisse Zeit die Verantwortung und jetzt ist es an der Zeit zu handeln.
We just do have for a certain time the responsibility and now it's time to act.
Nur ist es vielleicht nicht etwas weit hergeholt, das alles im Kontext von Karl Marx zu hören? Wahrscheinlich lässt sich vortrefflich darüber streiten, doch zumindest unser wirtschaftsliberaler Experte fremdelt damit nicht.
Wenn man sich die Entwicklung der EU anschaut, das ist ja auch ein Staubsauger, der immer mehr Einfluss und Macht in sich hineinsaugt. Die ursprüngliche Idee war ja, dass man eine Föderation bildet, wo also Brüssel faktisch über die Haushalte entscheidet. Es ist nie dazu gekommen, weil es gibt immer noch genug nationale Interessen, die dem entgegensprechen. Aber das ist tatsächlich schon eine Gefahr, eben, dass man alles versucht, von oben zu organisieren. Also vielleicht zu überspitzt es eine Planwirtschaft wäre, aber es hat doch gewisse Tendenzen in diese Richtung, wenn man sich die aktuelle Politik anschaut.
Ein dirigistisches Brüssel, in dessen Schatten so ein bisschen Marx tanzt. Zum Takt von Pauken und Trompeten. Wir schauen mal in die Biografie von Marx, der ja zur gleichen Zeit gelebt hat wie Bismarck. Geboren 1818 in Trier in einer Familie, die zum Bildungsbürgertum zählt. Sein Vater ist ein angesehener Anwalt, stammt aus einer Rabbinerfamilie, konvertiert aber zum Protestantismus, weil er als Jude im Preußen des 19. Jahrhunderts nicht als Anwalt hätte arbeiten können. Mit ihm übt sich der junge Marx im intellektuellen Austausch. Hier mal ein Beispiel, das schreibt er ihm als 19-Jähriger.
Teurer Vater, es gibt Lebensmomente, die wie Grenzmarken vor eine abgelaufene Zeit sich stellen, aber zugleich auf eine neue Richtung mit Bestimmtheit hinweisen. In solch einem Übergangspunkte fühlen wir uns gedrungen, mit dem Adlerauge des Gedankens das Vergangene und Gegenwärtige zu betrachten, um so zum Bewusstsein unserer wirklichen Stellung zu gelangen.
Als Student soll er gern und oft gefeiert haben, ein Freund von Duellen gewesen sein, ähnlich wie Bismarck, und auch er beginnt ein Jurastudium. Allerdings wird es für ihn der Umweg zur Philosophie. Aus akademischer Sicht könnte man ihm ökonomische Expertise durchaus absprechen. Das müsste dann aber auch für Adam Smith gelten, den Begründer der klassischen Nationalökonomie, der mit der unsichtbaren Hand des Marktes, der im Jahrhundert vor Marx lebte.
Also dazu muss man wissen, dass die Wirtschaftswissenschaften als eigenständiges Fach erst nach der Studienzeit von Marx entstanden sind und seine ökonomische Argumentation beruht auch deshalb nicht auf akademischen Kenntnissen, sondern primär auf einem späteren Selbststudium der klassischen Autoren wie Adam Smith und auch sehr vielen empirischen Datenanalysen. Er saß ja dann immer in der Londoner Bibliothek und hat dann verschiedene auch empirische Quellen aus England eben analysiert. Also man kann sagen, Marx war ein ökonomischer Autodidakt und das merkt man an der einen oder anderen Stelle auch.
Mit Mitte 20 schlägt er zunächst aber eine journalistische Laufbahn ein, arbeitet ab Anfang der 1840er Jahre als Zeitungsredakteur. Allerdings muss er schon vor der 48er Revolution immer wieder ins Exil, lebt zeitweise in Frankreich und Belgien. Denn die preußische Zensurbehörde, die bereits weit vor Bismarck sehr eifrig ist, wird auf ihn aufmerksam, weil er zunehmend radikale Kritik am Staat äußert.
Naja, also Karl Marx wurde ja stark von den Missständen des Frühkapitalismus geprägt, also gefährlicher Fabrikarbeit, Hungerlöhnen, rechtlosen Arbeitern und Kinderarbeit. Und man muss ihm zugutehalten, dass er sich zum Ziel setzte, die Menschen aus diesem Leid zu befreien. Allerdings war er überzeugt von der objektiven, unbestreitbaren Notwendigkeit der von ihm prognostizierten Revolution. Und dadurch gerät seine marxistische Konzeption schon an ihrer Wurzel auf kollektive und repressive Abwege. Und das äußert sich dann später auch in den Realisierungsversuchen.
Friedrich Engels betätigt sich ebenfalls als kritikfreudiger Redakteur. Anfang der 1840er Jahre begegnen sie sich zum ersten Mal. Anders als Marx stammt er aus einer Unternehmerfamilie. Sein Vater ist als Textilgroßhändler und Baumwollfabrikant zu Wohlstand gekommen, betreibt in England nahe Manchester eine Spinnerei, was Engels schon früh Einblicke in die Arbeitsbedingungen liefert. Allerdings auch dafür sorgt, dass nicht nur er selbst, sondern auch Marx keiner regulären Arbeit mit regelmäßigem Einkommen nachgehen müssen.
Die finanzielle Unterstützung, die Marx von Engels bekommen hat, stammte aus dessen Gewinnanteilen an der väterlichen Textilfabrik. Und es ist nicht bekannt, dass Engels versucht hätte, die Arbeitsbedingungen dort zu verbessern und damit seine politischen Überzeugungen in die Tat umzusetzen. Ansonsten hätten Sympathisanten von Marx sicherlich darauf hingewiesen. Und ihr lautes Schweigen zu diesem Thema ist da schon sehr aufschlussreich.
Es ist keine Liebe auf den ersten Blick zwischen Marx und Engels, aber sie bleiben in Kontakt und finden über ihre Korrespondenz intellektuell zueinander.
Ihre Zusammenarbeit beginnt eigentlich erst 1844, da ist Marx schon im Exil in Paris und sie stellen dann schnell fest, dass sie viele gemeinsame Interessen und auch Überzeugungen haben, nämlich Hegel, die Begeisterung für Hegel.
Hegel ist neben Kant eine zentrale Figur des deutschen Idealismus. Im Mittelpunkt steht das dialektische Denken. Demnach beruht Fortschritt auf Konflikten, die durch Vernunft überwunden werden. Doch jede Lösung bringt neue Konflikte, die wiederum durch Vernunft gelöst werden. Dieser dynamische Prozess lässt uns vorankommen. Marx und Engels hingegen sehen nicht die Vernunft, sondern den Klassenkampf als treibende Kraft in der Weltgeschichte sozusagen. Und der muss dann notfalls auch erzwungen werden.
Das ist schon in der Logik angelegt, ja, weil für ihn ist die proletarische Weltrevolution ein unausweichliches Ereignis. Die muss kommen. Ja, das heißt, wenn der Kapitalismus bis zum Ende entwickelt ist, muss die kommen. Und alle Menschen, die daran nicht glauben oder sich dem widersetzen, sind einfach zu stark von der alten Kultur geprägt. Er nennt das Überbau. Also der bürgerlichen Kultur ist ja auch ein großer Feind alles Bürgerlichen. Das heißt, dieser Mensch ist noch nicht reif genug.
Stichwort Überbau. Dazu gehört auf der anderen Seite die Basis. Als Wortpaar wird daraus ein im Marxismus wichtiges Schema. Es dient dazu, die wirtschaftliche Existenzgrundlage von anderen gesellschaftlichen Aspekten zu unterscheiden. In der Marx-Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie steht dazu dies.
In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.
Vor diesem Hintergrund betont Marx, dass sich die im Kapitalismus geprägten Charakterzüge zum Wohle aller verändern müssen.
Das ist etwas, was natürlich dann sich äußert in einer repressiven Tendenz im Marxismus, nämlich dass man notfalls Menschen zu ihrem Glück zwingen kann oder sollte auch, weil wenn sie nicht einsichtig sind, dass das der richtige Weg ist.
Im real existierenden Sozialismus wird daraus die gezielte Praxis, Menschen entsprechend zu erziehen bzw. umzuerziehen. Die Rechtfertigungsgrundlage bietet Marx durch seine Kompromisslosigkeit. Für ihn gibt es nur einen Weg.
Naja, Marx ist ja ein großer Kritiker aller Bewegungen, aller Richtungen, auch innerhalb der Arbeiterbewegung, die nicht seinen Vorstellungen entsprechen. Also er ist da sehr rigoros und ist mit Engels davon überzeugt, dass es nur den wissenschaftlichen Sozialismus als Lösung für den Klassenkampf gibt oder für die Probleme der Arbeiterschaft.
Wie rigoros Marx ist, zeigt sich in einem Brief an Engels in den 1860er Jahren. Es geht um Johann Baptist von Schweitzer, einem der führenden Köpfe des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, der Organisation, die Ferdinand Lassalle gegründet hatte und Vorläufer der SPD war. Marx kritisiert Schweitzers Versuche, mit Bismarck Kompromisse zu suchen, und Marx liegt persönlich mit ihm im Clinch, der in Artikeln öffentlich ausgetragen wird. Er schreibt an Engels:
Die Frechheit des Herrn Schweitzer ist fabelhaft, aber was soll der beschissene Hund auch machen? Übrigens kann in einem kurzen Vorwort unsere Stellung zu der Lassalle-Scheiße und der Sozialdemokratie konstatiert werden. Es wäre natürlich unter unserer Würde, sich mit dem Lumpenpack direkt herumzuplacken.
Ähnlich äußert sich Marx immer wieder über Zeitgenossen, die nicht auf seiner Seite sind. Er bezeichnet sie als demokratische Esel oder Werkzeuge Bismarcks. Ihr Tun als dumpfsten Katzenjammer, reinen Blödsinn, vollständigstes Fiasko, Wahnvorstellungen und Dummheiten. Marx wiederum wird als Utopist bezeichnet. Auch wenn er selbst seine Ideen der klassenlosen Gesellschaft nie als Utopie verstanden haben wollte, scheinen sie das aus heutiger Sicht zu sein.
Man muss sagen, dass Marx ja letztendlich an seinem realitätsfremden Menschenbild scheitert, denn er überschätzt massiv die Formbarkeit unserer Grundeinstellung und auch damit unseres Verhaltens. Ja, er schreibt ja, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ja, das heißt, wenn man die gesellschaftlichen Bedingungen ändert, ändert sich auch der Mensch. Ja, es ist eine ganze Schule, die das glaubt, dass die Menschen leer geboren werden und dann angefüllt werden mit gesellschaftlichen Bedingungen. Darum bringt letztendlich der Sozialismus, wie wir ihn gesehen haben, im 20. Jahrhundert auch keinen neuen Menschen hervor, der bereit ist für die kommunistische Gesellschaft. Und damit scheitert ja auch im Endeffekt sein gesamtes Konzept, weil es eben utopisch ist.
Die Frage ist, wie Marx zur praktischen Umsetzung seiner Ideen stehen würde. Erlebt hat er das ja nicht. Einige seiner Anhänger meinen, der repressive Charakter und die ökonomischen Fiaskos basieren nicht auf Marx, getreu dem Motto, so hat er das nicht gemeint.
Ja, diese Aussage ist ja ein gern genutztes Argument, um den Sozialismus als Idee am Leben zu erhalten, obwohl er bereits hinreichend bewiesen hat, dass er weder ökonomisch noch politisch funktioniert. Natürlich ist der Marxismus keine exakte Umsetzung der Schriften von Marx, aber die Grundelemente sind doch unbestreitbar auf seine Theorie zurückzuführen und würden immer wieder scheitern, egal wo man dieses sozialistische Experiment startet oder in welcher Epoche. Manchmal wird sogar den Menschen die Schuld gegeben, also der Mensch wäre nicht passend für das Problem, nicht der Sozialismus. Und das finde ich schon ein bisschen makaber, den Menschen eben die Schuld am Scheitern der sozialistischen Experimente zu geben, angesichts der Millionen Opfer des Sozialismus. Man kann sagen, ein bisschen überspitzt, tatsächlich passt der Sozialismus nicht zu Menschen und nicht andersrum.
Zurück in die späten 1840er Jahre. Kurz nach Erscheinen des Kommunistischen Manifests geht Marx dauerhaft ins Exil. Frankreich ist keine Option mehr, da er dort wie in Preußen als Gefahr betrachtet wird. Er geht nach London, wo er bis an sein Lebensende bleiben wird. Im Vergleich zu anderen europäischen Hauptstädten ist es relativ liberal. Er will dort das Werk fertigstellen, das zu seinem Hauptwerk werden soll. Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie. Sein Ziel? Die innere Logik des Kapitalismus entschlüsseln. Viel Freude scheint er daran nicht zu haben. 1851 schreibt er:
Lieber Engels, ich bin so weit, dass ich in 5 Wochen mit der ganzen ökonomischen Scheiße fertig bin. In kürzerer oder längerer Zeit werde ich 2 Bände zu 60 Bogen herausgeben.
Marx verschätzt sich damit auf ganzer Linie. Erst 16 Jahre später ist Band 1 fertig. Nummer 2 und 3 werden es nie, um die kümmert sich Engels nach Marx Tod. Umso frustrierender dürfte es heute für ihn sein, dass sein letztlich insgesamt weit über 2000 Seiten umfassendes Epos alles andere als perfekt ist. Und es dient er Kritikern als Forschungsgegenstand, statt inspirierende Lektüre für seine Anhänger zu sein.
Ja, also ich habe ein Jahr lang tatsächlich das Kapital Seite für Seite durchgearbeitet. Und ich hatte auch angenommen, dass alle selbst erklärten Marxisten, davon gab es ja auch an der Hochschule nicht wenige, sich diese Mühe gemacht hatten. Aber da habe ich mich gründlich geirrt, weil ich musste immer wieder feststellen in Diskussionen, wenn ich dann versucht habe, mit erklärten Marxisten über bestimmte Teile von Marx' Theorie zu diskutieren, dass die davon eigentlich überhaupt keine Ahnung hatten, weil sie Marx nicht gelesen haben. Und das ist umso fataler, als Marx die ersten Kapitel des Kapitals tatsächlich der Begriffsdefinition widmet. Wobei seine Begriffe sehr stark von unserem Verständnis heute abweichen und ohne korrekte Begriffe und auf Basis von aus dem Kontext gerissenen Zitaten kann man Marx einfach nicht verstehen.
Und das fängt schon beim Begriff Kapitalist an, um nur ein Beispiel zu nennen.
Ja, also Marx verwendet zum Beispiel den bei ihm durchaus negativen Begriff Kapitalist und er meint damit aber nicht Unternehmer und Fabrikanten, wie oft angenommen wird, also die als Hauptgegner der Arbeiterschaft, die ausbeuten und knechten. Denn für Marx sind Unternehmer, Fabrikanten ebenso Opfer des Kapitalismus. Sie müssen sich wie die Arbeiter auch gegenseitig unterbieten. Ja, die Arbeiter müssen ja ihre Löhne ständig senken und die Unternehmer müssen ständig die Preise senken im Marktkonzentrationsprozess, während sie im Großteil auch aus dem Markt verdrängt durch die immer größer werdenden Marktmonopolisten. Als Kapitalisten bezeichnet Marx tatsächlich reine Investoren, die gar nicht mehr selbst unternehmerisch tätig sind, sondern von ihren Renditen leben. Ja, also die Rentiers, wie er das bezeichnet. Und hier sind wiederum Parallelen zum heutigen Finanzkapitalismus erkennbar. Also man könnte sagen, der Kapitalismus hat sich ja eine Stufe weiterentwickelt in den Finanzkapitalismus, weil heute nicht mehr der Besitz der Produktionsmittel der Fabriken entscheidend ist, sondern das Finanzkapital, das ja völlig sich abgelöst hat von der tatsächlichen Wirtschaftsleistung.
Und auch wenn es Marx nicht braucht, um das als Problem wahrzunehmen, sollte man ihn gelesen haben, wenn man seine Theorie einer gänzlich neuen Wirtschaftsordnung vertritt. Man muss seine Argumente kennen. Nur so lässt sich auch die Kritik daran aus heutiger ökonomischer Sicht verstehen. Zentrale Annahmen seiner Theorie gelten heute als überholt. Ein Beispiel:
Seine Annahme, dass der Wert einer Ware ausschließlich vom eingesetzten menschlichen Arbeitsaufwand bestimmt wird, die gilt heute als widerlegt, weil zum Beispiel Faktoren wie der Grenznutzen oder auch die Preisfunktion von Angebot und Nachfrage, die hat er noch gar nicht einbezogen in seine Berechnung.
Wir schlagen das mal kurz im Original nach, das Kapital, Band 1.
Als Werte sind Waren nichts als kristallisierte Arbeit. Ein Gut hat also nur einen Wert, weil Arbeit in ihm vergegenständlicht ist. Es ist nur das Quantum gesellschaftlich notwendiger Arbeit oder die zur Herstellung notwendige Arbeitszeit, welche seine Wertgröße bestimmt.
Doch Marx hat auch wegweisende neue Theorien formuliert, die heute noch als korrekt angesehen werden.
Neu ist tatsächlich seine Mehrwerttheorie, nach der Unternehmensgewinne ungleich zwischen Kapital- und Arbeitnehmerseite verteilt werden, und die hat heute noch Bestand. Eine der Theorien von Marx, die bis heute auch anerkannt ist und die sich auch in der realen Wirtschaft beobachten lässt, ist die Tendenz zur Marktkonzentration und Monopolbildung aufgrund der Größenvorteile, also Skaleneffekte. Ein Beispiel dafür sind tatsächlich die großen Internetkonzerne, ja, die eben aufgrund ihrer Größe tatsächlich Märkte dominieren können. So aus der Realwirtschaft wäre es zum Beispiel der Fernbusmarkt in Deutschland, der nach der Liberalisierung dann mit verschiedenen Schlitten eben von Flixbus als quasi Monopolist einfach beherrscht wird.
Auch an Unternehmen wie Airbnb oder Uber hätte Marx heute wahrscheinlich seine helle Freude. Deren Geschäftsmodelle fußen auch nicht auf eigenem Besitz, sondern auf dem fremder Eigentümer.
Er würde sich schon wundern, wie stark man tatsächlich von der Realwirtschaft wegkommen kann mit etwas, was ja eigentlich keinen Wert besitzt.
Spannend wäre auch zu sehen, wen Marx heute zur Arbeiterklasse zählen würde. Zu seiner Zeit war es eine gewaltige Schicht an Menschen, die ohne jeden Schutz im Elend gelebt hat. Das gibt es in dieser Breite in den modernen kapitalistischen Industrienationen mit funktionierenden Demokratien nicht mehr, wo zudem Digitalisierung und Automatisierung für weiteren Wandel sorgen.
Für Marx war entscheidend die Fabrikarbeit, die es ja heute immer weniger gibt, weil die Prägung in der Fabrik, ja, die Bewusstwerdung des Arbeiters, der Arbeiterklasse, das ist etwas, was für ihn unersetzlich ist. Also er würde sich auch schwer tun in unserer heutigen Wirtschaft, in den Industrieländern, die ja viel mehr von Dienstleistungsberufen geprägt ist als von tatsächlicher manueller Arbeit in den Fabriken.
Marx ging auch davon aus, dass sich die damals kleine Mittelschicht durch den Kapitalismus ganz auflösen wird. Stattdessen ist sie enorm gewachsen. Womit Marx aber beinahe prophetisch wirkt, ist seine Erwartung der Kapitalansammlung in Verbindung mit politischer Macht.
Wir finden bei Marx auch die These, dass sich in der Endphase des Kapitalismus alle Macht in den Händen weniger ultrareicher Kapitalinvestoren konzentriert. Und die Entwicklung der Vermögensverteilung auf globaler Ebene weist in diese Richtung. Auch die Arbeit von Elon Musk in der Trump-Regierung oder auch der Einfluss der Internet-Oligarchen weist natürlich schon in diese Richtung.
Und die Ultrareichen führen uns wiederum zu Thomas Piketty. Der französische Wirtschaftswissenschaftler hat sich mit seinem Buch »Das Kapital im 21. Jahrhundert« weltweit einen Namen gemacht. Er wird gern der neue oder moderne Marx genannt, auch wenn er sich selbst zu Recht und nachvollziehbarerweise davon distanziert. Allerdings bestätigen seine Studien die These von Marx, wonach sich immer mehr Reichtum in einer sehr kleinen Gesellschaftsschicht konzentriert.
Pikettys Datenanalyse bestätigt eine solche Konzentration tatsächlich. Er beschäftigt sich ja mit den oberen 10%, oberen 1%, oberen 0,1% und deren historische Entwicklung. Er ist ja relativ forsch, über 2000 Jahre Wachstumsraten anzunehmen in seinem Werk. Aber diese zunehmende Ungleichheit, die wir heute sehen, ist für Piketty kein eisernes Gesetz, sondern ein Resultat tatsächlich politischer Rahmenbedingungen, die wir gesetzt haben. Das heißt, eine Lösung ist für ihn auch innerhalb des Kapitalismus möglich, weil wir diese Rahmenbedingungen auch verändern können. Beispiel dafür sind ja die soziale Marktwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, das ja eine massive Umverteilung zugunsten der Mittelschichten und auch einen größeren Wohlstand für die Mittelschichten hervorgebracht hat. Das kippt das System, so in den 80er Jahren haben wir wieder eine verstärkte Ungleichheit, aber das könnte man auch wieder ändern. Dazu braucht man eben keine Revolution, wie Marx das angenommen hat.
Wir hören mal rein in einen Vortrag, den Piketty vor einigen Jahren in den USA an der Yale-Uni gehalten hat. Mit Blick auf die Top 50 der Forbes-Milliardärsliste sagt er das.
You cannot have the average wealth. Es geht nicht, dass das Durchschnittsvermögen dort jedes Jahr um 6-7% steigt, wenn es sonst in der Welt 1-2% pro Jahr sind. Denn langfristig würde der Anteil des weltweiten Reichtums unter den führenden Milliardären in Richtung 100% gehen, was, wie ich denke, jeder zugeben würde, zu viel ist. In den USA haben einige das Gefühl, in einer Art Oligarchie gefangen zu sein, in der sehr einkommensstarke Gruppen einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die politischen Institutionen haben. Ich halte das auch für eine gewaltige Bedrohung.
Aber anders als das noch bei Marx steht, könne das auf zivilisierte Weise bekämpft werden, sagt Piketty. Mit steuer- und sozialpolitischen Maßnahmen sowie der Offenlegung von Vermögensverhältnissen und Kapitalflüssen.
Marx lag falsch. Es gibt starke Kräfte, die die Ungleichheit erhöhen oder verringern können. Und was davon überwiegt, hängt von den Institutionen und der Politik ab, für die sich Gesellschaften entscheiden können. Im Idealfall ist es eine Mischung aus progressiver Besteuerung, Sozialstaat, Bildungspolitik, finanzieller Transparenz und Wirtschaftsdemokratie, auch in Unternehmensvorständen. Mehr Informationen sind wichtig, damit das entsprechend angepasst werden kann.
Information is important so that we can adapt our policies and institutions to whatever we observe.
Allerdings klingt es im Hörsaal möglicherweise deutlich einfacher, als es umsetzbar wäre. Schon allein, weil Transparenz weltweit durchgesetzt werden müsste. Aber auch weniger abstrakt ist es schwierig. Angefangen ganz praktisch bei der effizienten Besteuerung sehr hoher Einkommen.
Denn wir wissen ja, dass wir zwar sehr hohe Steuersätze in unser progressives Steuersystem eingebaut haben, dass also, aber je mehr ich an Einkommen habe, desto mehr kann ich auch tatsächlich abschreiben. Ja, das heißt, die Steuerlast von Hochverdienern ist natürlich nicht doppelt so hoch wie die von Durchschnittsverdienern. Und die Vermögensteuer, dass man Vermögen stärker besteuern sollte, die einen stärkeren Beitrag einfach zum Gemeinwesen leisten, das ist natürlich ein umstrittenes Thema, zumal sie praktisch sehr schwer umzusetzen ist. Sie müssten ja jeden Vermögensgegenstand jedes Jahr neu bewerten. Also wenn Sie überlegen, Kunstwerke, ja, wie viel sind die wert? Das wissen Sie ja erst, wenn Sie ein Kunstwerk verkaufen, das kann man schätzen. Aber das ist ein unglaublicher Aufwand tatsächlich. Die Finanztransaktionssteuer ist so ein Beispiel, also Turbinsteuer, wo man tatsächlich gewisse Transaktionen, dass ich besteuern könnte. Auch die Finanzertragssteuer, die wir haben, die ja deutlich geringer ist als die Einkommenssteuer, auch die könnte man ja auf das persönliche Steuerniveau der Steuerpflichtigen anheben. Ja, das heißt, wir privilegieren ja Erträge aus Finanzanlagen zum Beispiel. Also gibt es schon einige Wege. Und Piketty ist da durchaus bereit, einfach auch die Rahmenbedingungen tatsächlich zu verändern. Aber er sieht das als gesellschaftliche Aufgabe. Dazu muss eben die Vermögensungleichheit entsprechend negativ von der Gesellschaft definiert werden.
Bleibt die Frage, ob es ein gerechteres System als den Kapitalismus mit der Marktwirtschaft für den Menschen, wie er nun mal ist, überhaupt geben kann.
Die Marktwirtschaft hat es eigentlich seit Anbeginn der Menschheit gegeben. Ja, also zunächst als Tauschhandel zwischen kleinen familienbasierten Gemeinschaften, in denen es auch innerhalb eine relative soziale Gleichheit gab. Und daher stammt unser Bauchgefühl, dass soziale Ungerechtigkeit irgendwie falsch ist, unser so Bauchgefühl, Unwohlsein mit dem Kapitalismus aus dieser Epoche der Menschheit. Und es gibt ja heute Formen des Gemeinschaftseigentums, aber nur in kleinen Lebensgemeinschaften. In der heutigen anonymen Massengesellschaft kann das meiner Meinung nach nicht funktionieren. Also wir können den Kapitalismus, die Marktwirtschaft mit Regeln und Gesetzen durchaus gestalten und steuern, aber eine grundlegende Alternative zur Marktwirtschaft sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Zurück zu unserem Anfangszitat. Das, was Marx Ende der 1870er Jahre geäußert hat, überliefert von Friedrich Engels und heutzutage immer wieder hergenommen wird, um zu zeigen, dass ich Marx gegen Dogmatismus und Engstirnigkeit gewehrt habe.
Alles, was ich dann weiß, ist, dass ich kein Marxist bin.
Marx bezog sich mit diesem Zitat auf einen Richtungsstreit innerhalb der französischen Arbeiterbewegung zwischen reformistischen Kräften und revolutionären Strömungen. Und ein Vertreter der ihm eigentlich nahestehenden revolutionären Marxisten wollte das Proletariat eben mit systemverträglichen Minimalforderungen erstmal gewissermaßen in die Revolution hineinlocken und dann eben entsprechend dem Arbeiter überzeugen, dass es innerhalb des Systems gar nicht geht, wird dann irgendwie diesen revolutionären Funken zünden. Und diese abgeschwächte Version seiner Theorie lehnte Marx rigoros ab mit dieser zitierten Aussage: Wenn das der Marxismus ist, dann bin ich kein Marxist. Damit kann man keineswegs belegen, dass Marx eigentlich gar keine dogmatische Person war, der keine Ideologie erschaffen wollte, kein System, sondern eigentlich ist das Gegenteil. Marx ist in allen Briefen, in allen Artikeln, die er schreibt, immer ein rigoroser Feind von allem weichen Herangehen. Also das widerstrebt ihm völlig. Ja. Deswegen ist das ein Paradebeispiel eigentlich, wie Marx falsch zitiert wird.
1883, im Alter von 64 Jahren, stirbt Karl Marx. Wenige Tage später wird er in London im kleinsten Kreis beerdigt. Gerade mal 11 Personen sind geladen. Die Trauerrede hält Friedrich Engels.
Am 14. März, nachmittags ein Viertel vor drei, hat der größte lebende Denker aufgehört zu denken. Was das streitbare Proletariat und die historische Wissenschaft an diesem Mann verloren haben, ist gar nicht zu ermessen. Bald genug wird sich die Lücke fühlbar machen, die der Tod dieses Gewaltigen gerissen hat. Marx war vor allem revolutionär. Mitzuwirken am Sturz der kapitalistischen Gesellschaft, mitzuwirken an der Befreiung des Proletariats, das war seine wirkliche Berufung. Der Kampf war sein Element. Und er hat gekämpft mit einer Leidenschaft wie wenige. Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben und so auch sein Werk.
Bislang hat Engels damit Recht behalten. Doch vielleicht ist es an der Zeit, nicht mehr bei Marx nach Antworten zu suchen oder andere Fragen zu stellen.
Die Energie, die man da verwendet, eine Alternative zur Marktwirtschaft zu finden, etwas ganz Neues, sollte man vielleicht besser investieren in ein Verständnis, wie tatsächlich die Mechanismen der Wirtschaft sind. Also das befreit natürlich uns nicht von der Verantwortung, das Wirtschaftssystem möglichst menschenfreundlich zu gestalten. Und da gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten und Stellhebel. Aber tatsächlich diese Infragestellung des Gegebenen, das ist etwas, was tatsächlich bei Marx sehr komplex ist, aber deswegen nicht wahrer wird, weil die Komplexität deutet ja nicht auf Wahrheit unbedingt hin, sondern manchmal versteckt sich hinter Komplexität einfach auch eine falsche Grundannahme, wie wir das bei Marx sehen.
Damit schließen wir am heutigen 1. Mai, am Tag der Arbeit, das Kapitel Karl Marx. Ein Grenzgänger, an dessen Erbe viele Irrtümer haften, von denen wir hier zumindest mal die wichtigsten, denke ich, klären konnten. Weitere Folgen unserer exklusiven Podcast-History-Serie Grenzgänger finden Sie auf thepioneer.de und in der Pioneer-App natürlich auch. Dort erzählen wir von Persönlichkeiten, die größer sind als ihre Denkmäler und komplexer als ihre Feindbilder. Katharina die Große zum Beispiel, Otto von Bismarck, Ludwig Erhard. Menschen, deren Ideen und Entscheidungen bis heute nachwirken, im Guten wie im Schlechten. Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank an Sie alle fürs Zuhören. Einen fröhlichen Feiertag. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Grenzgänger. Pioniere der deutschen Geschichte. Zwischen Verfehlung und Vermächtnis. Ein Pioneer Original.